Nachts im Bundestag. Zwei Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin.
So, guten Morgen im Bundestag.
Guten Morgen im Bundestag. Nicht nachts im Bundestag, sondern guten Morgen im Bundestag. Es ist ganz genau, bei mir ist es 9.22 Uhr.
Also eigentlich auch schon nicht mehr morgen.
Auch nicht mehr morgen. Und wir haben ein neues Intro. Und Yannick, ich will gleich zu Beginn, also erstmal mir gegenüber sitzt natürlich wie immer der wunderbare Yannick Huri. Und wir begrüßen euch zur neuen Folge Nachts im Bundestag. Und Yannick ist jetzt wirklich auch spontan mir gerade eingefallen, weil ich habe noch überlegt, was sprechen wir denn heute an? Und ich wurde von Hörerinnen und Hörern gefragt, ob wir eigentlich irgendwie ein Skript haben oder ob wir uns vorher absprechen, worüber wir hier im Podcast jede Sitzungswoche sprechen. Und meine Antwort war nein.
Nein, wir hatten ganz am Anfang, ja, so die ersten, ich glaube irgendwie zwei Folgen, ja, haben wir tatsächlich irgendwie ein Skript gehabt. Ja. Und das hat es irgendwie so furchtbar steif und unbeholfen. Und
wir haben die erste Folge sogar nochmal neu aufgenommen.
Wir haben die echt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Okay, aber auf jeden Fall, wir haben am Anfang irgendwie ein Skript und dann haben wir irgendwie gesagt, komm, lass doch das mit diesem blöden Skript bleiben. Ja. Wir reden einfach drauf los. Und seitdem machen wir so und reden einfach immer drauf los, auch jetzt gerade. Genau. Du kommst hier, also wir haben sonst ja immer bei dir aufgenommen. Jetzt im Moment nehmen wir bei mir im Büro auf. Mhm. Und du kommst rein, setzt dich hin und wir legen einfach direkt los. Auch ohne groß davor reden oder Umschweife, sondern direkt rein.
So ist es. Ich bekomme immer noch was zu trinken angeboten. Kaffee, Wasser, weiteres. Und dann fangen wir an. Deswegen immer hervorragendes Wasser hier. Danke dir.
Und ja.
Es ist im Endeffekt ist quasi deine Primetime-Woche, wenn man das so sagen darf. Das ist Haushaltswoche. Und wir beratschlagen diese Woche erste Lesung des Haushaltes 2025. Besonderheit ist, viele werden sicher fragen, naja, Haushalt 2025, wir haben ja Juli. Und genauso ist es ja. Wir hatten bislang eine vorläufige Haushaltsführung, wir hatten es auch schon mal thematisiert.
Genau.
Und deswegen um das auch mal klarzustellen, gibt er da auch mediale Berichte und so. Und was steht in diesem Haushalt drin und wo setzt die Regierung ihre Schwerpunkte und wo setzt quasi Berlin Schwerpunkte? Und vielleicht, um da mal mit reinzugehen, weil es mir einfach ein wichtiges Thema ist und das manchmal nicht so wirklich kommuniziert wird. Was wir diese Woche beratschlagen, ist ja ein Übergangshaushalt. Und deswegen ist die Fokussierung vielleicht auch noch nicht die, oder nicht vielleicht, noch nicht die, die sich eine neue Regierungskoalition vorgenommen hat, weil wir im Endeffekt einfach schon über die Hälfte des Jahres hinaus sind. Das heißt, was wir uns vorgenommen haben in der Regierung, sieht man erst im nächsten Haushalt, den wir, und deswegen kommen auf dich die Mörderwochen zu, im Haushalt 26, der direkt beratschlagt wird, nachdem wir den 25er verabschiedet haben. Jetzt habe ich lange gesprochen.
Genau, aber genau so ist es. Also wir haben jetzt, also in zweierlei Hinsicht ist das, was wir diese Woche beraten, muss man, glaube ich, einschränken, was dazu sagen. Das erste ist, wie du richtig sagst, es ist jetzt der, ich nenne es ja immer etwas abfällig, der Abwicklungshaushalt, also der Ampel-Abwicklungshaushalt 2025. Ja. Das sieht man schon daran, dass es bei vielen Punkten jetzt halt einfach darum geht, dieses Jahr haushalterisch, buchhalterisch einfach ordentlich abzuschließen und irgendwie wieder in geregelte Bahnen zu lenken. Mach's an einem Beispiel. Wir haben ich bin zuständig fürs Bundesministerium für Arbeit und Soziales jetzt seit dieser Wahlperiode. Da geht's jetzt einfach darum, die auch Haushaltsfehler, die da Hubertus Heil noch gemacht hat, für dieses Jahr zu korrigieren. Was meine ich damit? Der hat halt zum Beispiel den Ansatz fürs Bürgergeld viel zu gering angesetzt, um den Haushalt schön, den damaligen Ampelhaushalt, der es ja noch sein sollte, schön zu rechnen. So nach dem Motto, ach ja, wir kriegen den Haushalt schon irgendwie hin und ist alles gar nicht so wild. So, und jetzt hat es natürlich im Laufe des Jahres überhaupt nicht hingehauen, deswegen kostet es jetzt auch gerade mehr Geld.
Und was war der Ansatz und was haben wir in Realität?
Einfach das, wir liegen jetzt etwa 4,5 Milliarden über dem, was Hubertus Heil eingesetzt hat. Was wir jetzt tatsächlich brauchen werden, das ist ein ähnliches Thema als bei den Integrationskursen, Berufssprachkursen, haben wir so ein Thema auch schon gehabt, was aber von vornherein klar war, weil von vorn schon letztes Jahr klar war, dass diese Haushaltsansätze einfach zu niedrig sind. Das hat, wie gesagt, haben damals die Ampel probiert, um ihren Haushalt irgendwie schön zu rechnen und hinzukriegen. Und jetzt geht es in diesem Jahr für den Haushalt 25 tatsächlich darum, diese Ansätze einfach zu korrigieren für dieses Jahr. So, das heißt aber trotzdem, dass wir natürlich, ich bleibe jetzt beim Beispiel Bürgergeld, natürlich das Bürgergeld reformieren müssen, auch das Bürgergeld reformieren werden. Ja. Dadurch, dass allerdings die Gesetzgebung dafür im Herbst laufen wird, werden wir halt die Auswirkungen auf den Haushalt dieser Bürgergeldreform halt erst im Haushalt 2026 sehen und müssen für den Haushalt 2025 jetzt halt einfach das irgendwie unter Schmerzen zu Ende bringen. Das ist der eine Punkt, der jetzt besonders ist, deswegen Ampelabwicklungshaushalt. Der zweite Punkt ist, das, was wir diese Woche diskutieren, ist der Regierungsentwurf. Mhm. Und das heißt schon, das kommt von der Regierung, also aus den Ministerien, nicht aus dem Parlament. Und es ist der Entwurf. Ja. Und kein Haushalt, so wie auch kein Gesetz, verlässt den Bundestag so, wie es reingekommen ist. Das heißt, wir diskutieren jetzt diese Woche das, was uns die Regierung als Vorschlag vorgelegt hat. Und dann werden wir über den Sommer hinweg, während ihr Sommerpause habt, Haushaltsausschusssitzungen hier haben und Haushaltsverhandlungen haben und werden dann im sogenannten parlamentarischen Verfahren da auch nochmal versuchen, Dinge anzupassen und auch nochmal zu korrigieren, Dinge, die aus unserer Sicht so jetzt noch nicht ganz in Ordnung sind. Und dann werden wir im September dann wieder im Plenum über den Haushalt diskutieren, aber dann über die Fassung, die wir im Haushaltsausschuss überarbeitet haben und die dann auch final beschlossen wird. Also es Übergangshaushalt, ja. Abwicklungshaushalt zum einen und es ist im Moment auch alles nur der Regierungsentwurf.
Das ist wichtig zu sagen, weil wenn jemand vielleicht die Plenardebatten verfolgt hat, könnte auffallen, dass natürlich auch von Regierungskoalitionen, also CDU, CSU, SPD, an der einen oder anderen Stelle in den Reden gesagt wird, wir wollen hier noch was verändern oder da ist es oder hier oder dort ist es zu wenig. Ich gebe mal ein Beispiel aus einer Debatte gestern, die wo ich auch gesprochen hatte, wo auch Kolleginnen und Kollegen von mir gesprochen hatten und wo das aufgefallen ist. Und zwar beim Einzelplan 23 Entwicklungszusammenarbeit, da wurde auch von unserer Seite moniert, dass für das World Food Program die Mittel gekürzt werden. Und ich will einfach, mag da gerne Statistiken, dass man versteht, was ist damit zusammenzubringen. Die Unterstützung in den Herkunftsländern kostet für eine Person 70 Cent am Tag, wenn die zum Beispiel zu uns fliehen würden. Deswegen auch immer das Thema Fluchtprävention und weiteres. Das hat einfach auch, das hat ganz rational auch manchmal einfach, also dadurch, dass man helfen will, aber auch einfach haushalterische Gründe, 70 Cent dort vor Ort, 70 Euro pro Tag bei uns. Ja, also es ist einfach auch ein ganz einfaches haushalterisches Thema. Hat ein Kollege moniert, hat auch kritisiert, hat gesagt, da können wir nicht so stark kürzen, müssen wir was machen. War, Janik, du sagst es immer gerne, ich habe es diese Woche auch an anderer Stelle mal gesagt, das Parlament hält sich eine Regierung und nicht umgekehrt. Und so ist es natürlich auch unser gutes Recht, obwohl wir Teil der Regierungskoalition sind, zu sagen, das ist der Regierungsentwurf. Hier sehen wir Veränderungsbedarf. Hier muss nachgebessert werden. Und deswegen ist es dann auch Teil der Haushaltsdebatte, dass die eigene Regierungskoalition, die eigenen Parlamentarier Verbesserungsbedarf ankündigen, anmerken und das dann auch mal den Haushalt, der von der Regierung kommt, kritisieren.
Ich glaube, das genau, ist also ich finde, es ist nicht nur unser gutes Recht, sondern es ist unsere Aufgabe.
Das ist unsere
Aufgabe. Deswegen ist das Parlament ist der Haushaltsgesetzgeber und wie gesagt, kein Haushalt verlässt das Parlament so, wie er reingekommen ist. Ja. Und so jetzt wird wahrscheinlich, muss man auch sagen, beim Haushalt 25 wird sich jetzt das Ergebnis wahrscheinlich enger am Regierungsentwurf bewegen als bei einem normalen Haushalt, als es beim Haushalt 26 dann schon wieder sein wird, was eben einfach in dieser Sondersituation liegt.
Weil wir auch schon so weit fortgedient
sind. Weil wir auch schon so weit fortgeschritten sind im Jahr und weil das jetzt mehr ein technischer als ein politischer Haushalt ist für das aktuelle Jahr.
Da kann ich mir aber vorstellen, das ist jetzt für dich auch so, Freude bereitet es dir jetzt nicht quasi etwas, also du verhandelst den, du musst ihm im Endeffekt, also wir müssen ihn alle absegnen, aber du in erster Konsequenz. Und ich habe vorhin gesagt, das ist ein Übergangshaushalt, es ist nicht so, dass das bei dir, du sagst Abwicklungshaushalt, finde ich auch einen passenden Begriff. Es ist jetzt nicht so, dass es bei dir irgendwie zu Jubelsprüngen führt, wo du gerade dran sitzt, weil es halt ja nicht das ist, was man sich ursprünglich auch mal vorgenommen hatte.
Nein, also ich mache schon gerne Haushalt. Ich mache auch diesen Haushalt jetzt gerne.
Ja.
klar sind da Punkte, aber das ist, ehrlicherweise war in dem Moment klar, als klar war, dass ich den Einsplan Arbeit und Soziales übernehme, dass da viele Dinge kommen werden, die ich erstmal nicht toll finde und wo ich Probleme sehe. Einfach auch schon, wenn man sich die Summen da anguckt, um die es da geht. Und die
kannst du es nochmal darstellen, die Summen? Einfach, dass man
der gesamte Einsplan 11 ist das Arbeit und Soziales, hat ein Gesamtvolumen von 190 Milliarden Euro. Das ist der mit Abstand größte, also pro Jahr.
Prozentual sind das vom Gesamthaushalt
ungefähr? Das ist ein Drittel etwa des Gesamthaushaltes. Ein bisschen mehr, glaube ich, sogar mittlerweile. Der Gesamthaushalt, davon sind alleine 117 Milliarden der Zuschuss für die Rentenversicherung, die da drin sind. Also deswegen, das sind einfach sehr, sehr harte Themen, auch sehr, sehr tiefe Themen. Also es ist jetzt irgendwie, da hat er ganz viel mit Gesetzgebung zu tun. Man muss die Sozialversicherungssysteme durchdringen, verstehen, damit man auch versteht, wo die Zahlen herkommen, wo auch die Ansätze herkommen. Das heißt, es geht ganz viel darum, einfach diese Zahlen auch zu hinterfragen, auf Plausibilität zu prüfen, zu gucken, passt das denn überhaupt? Oder ist da wieder allerheil irgendwie was schön gerechnet? Und insofern, es hat einen Vorteil, dass wir jetzt diesen Abwicklungshaushalt erstmal haben. Und es ist, dass wir jetzt so eine, Schlussstrich ist das falsche Wort, aber dass wir jetzt quasi einmal so eine wirklich klare Haushaltsanalyse für das Jahr 2025 machen und schon jetzt in der Beratung für 2025 eigentlich auch schon sehen, wo die Baustellen sind für 2026. Ansonsten wären wir jetzt direkt in 26 drin, dann hätten wir auch direkt den Regierungsentwurf vorliegen für 26. Und so kann man jetzt in der Diskussion 25 zum Beispiel das Ministerium schon darauf hinweisen und sagen, Leute, also Beispiel Berufssprachkurse, für dieses Jahr müssen wir das jetzt so machen, damit unter anderem uns die Volkshochschulen nicht insolvent gehen. Aber für den Entwurf 26 erwarten wir da schon in der Konzeption einen anderen Ansatz und dann eben halt auch andere Titelansätze und andere Kosten. Und deswegen hat dieses Vorgehen schon einen Vorteil, wenn man eben Haushalt 25 und 26 zusammendenkt. Und dann hat es auch dieses gestaltende Element. Also deswegen, ich finde es schon okay, aber es ist viel Arbeit. Es ist auch deswegen viel Arbeit, weil wir tatsächlich nicht nur die Haushalte haben, 25 und 26, sondern eine ganze Reihe von Gesetzgebungen gerade noch haben. Unter anderem für das Sondervermögen Infrastruktur, das sogenannte Errichtungsgesetz, wo es darum geht, da die Spielregeln festzuschreiben für die nächsten 4 Jahre. Großes Gesetzgebungsvorhaben. Wir haben die Frage der auch noch einfach gesetzlichen Umsetzungen der Grundgesetzänderungen, wo es unter anderem darum geht, wie wird jetzt die Verschuldungsmöglichkeit, die die Länder jetzt haben, wie wird es auch auf die Länder verteilt. Also all diese Dinge, wir haben insgesamt 5 Gesetzgebungsvorhaben, die jetzt neben dem eigentlichen Haushalt über den Sommer bei uns im Haushaltsausschuss gerade noch mitlaufen und insofern ein ganz ordentliches Paket jetzt gerade.
Vielleicht, um da auch einen Überblick zu geben, wie läuft das hier ab oder was passiert auch im Hintergrund. Ist ja uns aber auch wichtig, einfach den Leuten die Hintergründe hier erklären zu können und auch mal darzustellen, was läuft hier ab. Die Besonderheit ist, bei dir ist es deutlich mehr, weil du Haushälter bist. Ich kriege es bei mir mit, dadurch, dass ich Sprecher sein darf seit dieser Legislatur, dass einfach im Haushaltsverfahren deutlich mehr Leute auf einen zukommen. Welchen Grund hat das? Du hast gerade vom Errichtungsgesetz gesprochen. Es gibt dieses Sondervermögen, wir nehmen Schulden auf. Thema Infrastruktur. Frage ist ja auch, was kommt da rein? Und deswegen da auch nicht falsch verstehen. Es kommen ja auch viele Leute auf uns zu, die meinen es auch gut, aber sagen, naja, aus dem und dem Grund ist dieses Thema, was ich habe, so wichtig, dass man es ja auch irgendwie unter Infrastruktur sehen muss. Ich will das damit erklären. Auf uns kommen gerade, und nochmal, du bist es schon gewöhnt, auch aus der Vergangenheit als Haushälter. Bei mir ist jetzt wirklich als Sprecher, merke ich, dass es deutlich mehr geworden ist, kommen Leute, die ein Anliegen haben. Ich verstehe das, warum die kommen.
Das ist legitim. Das ist ja auch legitim, dass die für ihre Sachen werben.
Die kämpfen für ihre Sachen. Aber jetzt kommen ganz viele Leute und sagen, wir brauchen hier noch Unterstützung, wir brauchen hier noch finanzielle Mittel. Und das findet hier gerade auch tagtäglich statt. Einfach, um das mal nach außen zu erklären.
Klar.
Viele Leute kommen und sagen, mein Anliegen ist so wichtig, deswegen brauche ich dafür mehr Geld.
Ganz einfach. Und dann kommt natürlich auch dazu, wenn du halt irgendwo einen Geldtopf hinstellst, dann zieht der halt auch Begehrlichkeiten an.
Ja.
Das, so, und damit will ich jetzt gar nicht die Anliegen irgendwie kleinreden oder wegreden. Wie gesagt, das ist ja auch legitim, dass jeder, der für seine Sache kämpft.
Ja.
Aber es ist halt jetzt nicht so, und es ist was ich gerade versuche, und da macht man sich ehrlich gesagt auch nicht nur beliebt, aber was ich gerade versuche, schon sehr stark auch in die Diskussion einzubringen, auch da ehrlich Rückmeldungen den Leuten zu geben, die fragen. Das Sondervermögen Infrastruktur oder die Sonderschulden für die Infrastruktur sind jetzt nicht irgendwie ein zweiter Bundeshaushalt, aus dem heraus man einfach alles machen kann, wo das Geld im Bundeshaushalt irgendwie nicht gereicht hat.
Darum geht's.
Sondern das Sondervermögen hat den klaren Zweck, die klare Zweckbindung, das war im Übrigen auch die Abmachung, als wir es beschlossen haben, hat den klaren Zweck für die Ertüchtigung unserer Infrastruktur, für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts, dafür eingesetzt zu werden und nicht für alles andere.
Ja.
Und deswegen ist es, kann ich jeden verstehen, der sagt, da gibt es jetzt einen Geldtopf und da will ich jetzt irgendwie rankommen und gucken, ob ich da nicht auch noch irgendwie was davon abhaben kann, von dem Kuchen. Aber da kommt es jetzt halt auch drauf an, sich jetzt hier halt nicht einfach nur bei allen beliebt machen zu wollen, sondern halt schon auch nochmal klar zu machen, nee, Leute, das haben wir unter engen Voraussetzungen gestrickt, das hat eine enge Zweckbindung und deswegen ist von vornherein ausgeschlossen, das irgendwie konsumtiv auszugeben und muss auch die Frage dessen, was Infrastruktur ist, aus meiner Sicht noch enger gefasst werden, als es momentan auch in dem Gesetzentwurf zum Sondervermögen von der Regierung drinsteht. Und das wird auch eine der Sachen sein, die wir über den Sommer noch verhandeln werden.
Und das ist, und auch wenn es nicht nur rein um das, dieses Infrastrukturvermögen geht, auch um den ganz normalen Haushalt, ist es so, dass vom Prozess her, dass Leute auf uns zukommen, auch bei mir, bei uns, bei meiner AG. Und dann ist es ja auch immer ein wenig eine Abwägung. Das heißt, wir wissen einfach von Anfang an, wir können gar nicht alles machen. Es geht einfach nicht alles. Und dann musst du schauen, du hast natürlich Bereiche, wo du vielleicht auch mit deiner AG zusammen oder auch aus dem Core-Vertrag heraus stärker priorisieren willst. Auch da ist nicht alles möglich. Und dann gilt es immer auch ein bisschen zu sondieren. Ich sage das mal von meiner Warte aus. Womit gehst du auf deinen Haushälter zu? Und womit nicht, dass das nicht irgendwann dazu führt, dass er genervt den Rücken zudreht und sagt, jetzt war's das, sondern ja, ist ja so. Also bei mir die Kollegin, die das wirklich ganz wunderbar macht, ich bin dankbar, dass sie meine Einzelplan-Berichterstatterin ist, die Kollegin Dr. Inge Kressle, mit der ich gerade ganz viel kommuniziere, mit der ich ganz viel spreche, weil es einfach um den Haushalt geht und wir gucken, und es ist wirklich immer so ein bisschen auch ein Abwägen, weil Ich möchte es wirklich mal sagen, bei euch klingelt gerade wahrscheinlich durchgehend das Telefon. Es ist dieses Abwägen, Gespräche miteinander, wo können wir vielleicht noch nachbessern und wo ist es auch einfach nicht möglich. Und wo muss man dann auch Leuten, die auf einen zukommen, leider sagen, da können wir nichts machen, so leid mir es tut. Ich kann auch das Anliegen verstehen, aber wir können einfach nicht alle Wünsche erfüllen. Das ist auch Teil der Realität, die hier einfach stattfindet, tagtäglich.
Ja. Das ist so, ich sag mal so, sonst bräuchte es keinen, sonst bräuchte es keine Politik, sonst bräuchte es auch keinen Bundestag.
Ja.
Am Schluss geht es halt darum zu entscheiden. Und im Haushalt entscheidet man, was geht. Und wenn man entscheidet, was geht, heißt halt gleichzeitig auch zu entscheiden, was nicht geht.
Ja.
Und am Schluss muss halt ein vernünftiges Gesamtpaket dabei rauskommen.
Ja.
Und das geht's jetzt gerade und ich finde, man muss da halt einfach ehrlich mit den Leuten sein und nicht irgendwie versuchen, was vorzumachen, den Eindruck zu erwecken, dass irgendwie alles gehen würde und halt auch von vornherein schon, wenn man weiß, Dinge werden halt nicht gehen, das auch von vornherein dann sagen und nicht irgendwie falsch hoffen.
Das hilft, genau. Das hilft, zu sagen, einfach da ehrlich zu kommunizieren, das macht's einfacher, als dann am Schluss, wenn dann nichts dasteht, irgendwie diesen Gang nach Canossa oder Ähnlichen oder vielleicht nimmt dann der eine oder andere auch einfach den Hörer nicht mehr ab, um das unangenehme Gespräch nicht führen zu müssen. Was ich schon hier ankündigen wollte, Janik, du weißt noch nichts davon, aber in dieser legendären Bereinigungssitzung, über die wir auch schon mehrmals gesprochen haben und wo wir auch in der Nacht schon mal Podcast-Folge aufgenommen haben, das werden wir dieses Mal bitte wieder machen, denn die Inge, gerade gesagt, meine Berichterstatterin für den Haushalt, die hat schon angekündigt, sie hätte gerne die ganze Nacht durch während der Bereinigungssitzung quasi die Möglichkeit, telefonisch Kontakt aufzunehmen, wenn es halt um Entscheidungen geht. als Sprecher ist es dann auch meine Aufgabe, da bereit zu sein und auch da zu sein. Das heißt, während du im Haushaltsausschuss sitzt, werde ich in meinem Büro sitzen. Solange wie ihr tagt, werde ich erreichbar sein. Und deswegen können wir dann auch einfach eine weitere Folge zusammen aufnehmen.
Das können wir gerne machen. Ja. 4. September wird die Bereinigungssitzung sein für den Haushalt 2025. Mhm. Und dann im November, habe ich jetzt Datum gar nicht im Kopf, aber im November dann für 2026.
Ja. Also wenn hier auch irgendwie Freunde zuhören, 4. September bin ich die ganze Nacht erreichbar, kann sich jeder melden. Ich werde im Büro sitzen. Auf Rufbereitschaft.
Rufbereitschaft.
Ja, genau. Nee, das dazu. Ich weiß, du hast heute einen engen Zeitplan. Du musst sehr, sehr zeitig weg.
Genau, ich muss jetzt nämlich, also da auch tatsächlich Haushaltsgeschichten, da ist bei mir jetzt quasi so im Stundentakt, sind jetzt sicher auch verschiedene Verhandlungsrunden, die angesetzt sind, in ganz unterschiedlichen Settings, weil zum einen jetzt das Arbeitspaket so ist, dass ich ja nicht nur für das Bundesministerium für Arbeit und Soziale zuständig bin, sondern für noch ein paar andere Sachen, über die man jetzt nicht so öffentlich im Podcast redet. Mhm. Also Stichwort Vertrauensgremium, Nachrichtendienste und so. Und dann ansonsten auch noch zu diesem Thema Errichtungsgesetz ist heute noch eine Abstimmungsrunde. Ja. Also deswegen einiges zu tun. Morgen dann die Plenardebatten. Mhm. Einmal zu meinem Einzelplan Arbeit und Soziales, wo ich morgen im Plenum reden werde. Also wir nehmen Donnerstag auf, muss man dazu sagen, weil die Folge kommt ja erst danach. Also Freitag dann die Plenarrede, dann werde ich am Freitag noch in der sogenannten Schlussrunde noch sprechen und da geht es dann gleichzeitig um das Errichtungsgesetz
Sondervermögen. Was ist die Schlussrunde?
Also diese Haushaltswoche funktioniert immer so, das ist bei der ersten Lesung, also wo es um den Regierungsentwurf geht und dann auch bei der zweiten, dritten Lesung, wo es dann um das geht, was wir als Parlament daraus gemacht haben, ist immer so, die beginnt am Dienstag im Plenum mit der sogenannten allgemeinen Finanzdebatte. Mhm. Da bringt der Bundesfinanzminister seinen Entwurf ein. Dann gibt es da quasi so einen allgemeinen Schlagabtausch. Dann geht es in die Einzelplanberatung, also kommt ein Ministerium nach dem anderen dran mit seinem Haushalt. Dann ist am Mittwochvormittag ist die sogenannte Generaldebatte. Mhm. Das ist dann der große Schlagabtausch, wo Bundeskanzler redet, Opposition redet.
Opposition beginnt sogar.
Opposition beginnt, genau. Ja. Das ist formal, es ist die Beratung des Einzelplans des Bundeskanzleramtes, aber das wird eben halt genutzt als große Generalaussprache, auch nicht nur über den Haushalt, sondern über die gesamte Regierungspolitik. Dann geht es wieder weiter mit den Einzelplänen, wie jetzt gestern zum Beispiel bei dir dann der Einzelplan 23, BMZ. Morgen wird jetzt eben mein Einzelplan noch, also Freitag wird mein Einzelplan noch dran sein und dann ist quasi am Schluss dieser Debatte ist dann die sogenannte Schlussrunde, wo man halt auch nochmal so ein Gesamtresümee quasi zieht dessen, was in der Haushaltswoche diskutiert worden ist, nochmal einen Strich drunter macht unter den Regierungsentwurf, wie er jetzt steht, wie wir jetzt dann in die Ausschussberatungen und die konkreten Verhandlungen dann noch gehen werden über den Haushalt. Und wir werden jetzt morgen die Besonderheit haben, dass wir eben nicht nur die Schlussrunde zum Haushalt machen, sondern die Schlussrundendebatte zum Haushalt. Ja. Gleichzeitig die erste Lesungszeit des Errichtungsgesetzes zum Sondervermögen, was eben mit dem Haushalt zusammen beraten wird. Ja. Das ist noch eine technische Besonderheit, deswegen wird es morgen noch mal ein bisschen mehr um das neue Sondervermögen dann gehen.
Okay. Gut, deswegen bist du aber heute ein bisschen eng getaktet. Ich erwähne das nochmal, weil wir heute eine kürzere Folge machen, weil du einfach los musst. Das ist so, ja. Ich habe auch.
Genau,
ich kam schon ein bisschen zu spät.
Du kamst
ein bisschen
zu spät, weil du nämlich heute Morgen schon eng getaktet warst.
Und ich habe eine WhatsApp bekommen. Als mein Mitarbeiter ist schon kurz hier rüber, um zu sagen, dass ich, weil hier wir auch ein bisschen Vorbereitung kurz haben und auch zu sagen, dass ich später komme. Und ich glaube, er war hier kurz drin und ich habe gemerkt, er ist rüber und ich habe 3 Minuten später eine Nachricht bekommen, dass ich doch jetzt wirklich darauf achten müsse, dass du rechtzeitig weg musst. Und dann bin ich gleich hier rüber gerannt. Deswegen.
Ja, aber ich muss halt pünktlich um 10 in diesem Raum sitzen.
So, deswegen.
Ist jetzt so, aber so ist es halt in Sitzungswochen.
Und deswegen machen wir heute eine kürzere Folge. Vielleicht da ganz kurz, man kennt unsere Kategorien, gab es was sehr Gutes, gab es was Lustiges, gab es was dich aufgeregt hat diese Woche oder in den letzten 2 Wochen? Oder? Ja.
Oh, von allem dreien, alles drei gab es wahrscheinlich. Nee, ich habe was, wo ich mich drauf freue, heute Abend eine Stallwächterparty. Das haben wir nicht auch noch nie drüber gesprochen. Das ist das Sommerfest der Landesvertretung Baden-Württemberg.
Also die Botschaft des Landes Baden-Württemberg.
Genau, die Botschaft des Landes Baden-Württemberg, die macht ein Sommerfest.
Ja.
Und das ist, ich glaube, man kann schon irgendwie sagen, so das Highlight aller Sommerfeste, die es in Berlin gibt. Auch, glaube ich, mit das größte. Mhm. Ist auch jedenfalls das älteste. Warum freue ich mich da drauf? Nicht irgendwie, weil es jetzt einfach ein Sommerfest ist, sondern weil man da einfach ganz viele Leute trifft aus Baden-Württemberg, die auch da sind, auch aus meinem Wahlkreis Leute, die da sind, von Unternehmen beispielsweise, die daherkommen, weil es halt so eine Anlaufstelle ist, wo die Kollegen aus dem Landtag in Stuttgart eigentlich fast alle, glaube ich, da sind.
Landrat, Bürgermeister
wir kommt zum Beispiel. Wir sind da, ja. Bürgermeister sind da von zu Hause. Wie gesagt, Unternehmen sind da. Also man hat einfach, es ist so ein Treffpunkt von ganz Baden-Württemberg in Berlin. So, jetzt warum heißt das Ding Stallwächterparty? Weil es noch zu Bonner Zeiten in der parlamentarischen Sommerpause es quasi in jedes Bundesland hat so eine Landesvertretung, also eine Botschaft in Berlin. Und dann gab es in der Sommerpause immer die sogenannten Stallwächter. So hat man die genannt, die halt während der Sommerferien irgendwie so ein, zwei Leute, die halt da bleiben mussten, um einfach zu gucken, wenn irgendwas passiert, die Stallwächter. Und dann hat damals noch in Bonn die Landesvertretung Baden-Württemberg irgendwie gesagt, wir laden jetzt mal, weil es da halt auch langweilig war und nichts passiert ist über den Sommer, wir laden jetzt die von den anderen Landesvertretungen alle zu uns ein zum Grillen. Ja. Und das wurde dann die Stallwächterparty. Und das ist dann über die Jahre immer weiter gewachsen, weil sich das dann rumgesprochen hat, dass das irgendwie ein cooles Treffen ist. Und ist dann eben von diesem sehr kleinen, familiären Treffen in Bonner Zeit, wo sich einfach die Mitarbeiter der Landesvertretungen dann nur getroffen haben über den Sommer, ist es jetzt eben zum größten
zur Institution.
Zur Institution und zum größten Sommerfest geworden. Und deswegen freue ich mich heute Abend drauf. Aber wie gesagt, vor allem, weil man halt ganz viele Kollegen aus dem Land, von zu Hause, da heute Abend in Berlin treffen kann. Cool. Das wird, glaube ich, ganz nett.
Ja, sehr schön.
Weil es auch nicht zu lange, also die Stallwächterparty ist auch bekannt dafür, dass sie bis in die frühen Morgenstunden geht. Ja. Da kann ich schon ankündigen, das wird bei mir nicht so sein, weil ich morgen früh im Plenum zum Einzelplan und zum Errichtungsgesetz reden halten muss.
Dito, ich muss morgen auch recht
früh und sein. Genau, und um 7.30 Uhr Obleuterunde für Europa-Angelegenheit im Haushaltsausschuss im Übrigen auch noch habe. Also
und deswegen auch der allgemeine Party-Tipp, nicht als erstes kommen und nicht als letzter gehen. Ich glaube, wenn man sich daran hält, ist es immer gut. Deswegen werden wir ganz sicher den heute Abend nicht abschließen, sondern eher morgen früh wieder hier sein.
Ja. Bei dir? Highlight, Lowlight,
also vielleicht es gibt schon noch Momente, die, finde ich, für einen besonders sind. Und ich finde, man kann auch darüber sprechen, weil es, also ich will es dahingehend erklären, weil vielleicht der ein oder andere sagt, naja, ist doch dann Normalität hier oder ähnliches. Aber ich habe diese Woche, und das war schon dahingehend auch ein erstes Mal jetzt auch im Sinne, Teil einer Regierungskoalition zu sein und dahingehend auch den Termin zu haben. Deswegen jetzt lange hergeführt. Ich war diese Woche im Kanzleramt, beim Kanzleramtsminister bei Thorsten Frey. Hatte da einen Rücksprachetermin und es war einfach. Mir ist es auf dem Weg dorthin aufgefallen. Ich bin dann ins Kanzleramt gelaufen. Das war für mich der erste Termin im Büro des Kanzleramtsministers mit dem Kanzleramtsminister über inhaltliche Fragen als Teil einer Regierungskoalition. Und das ist mir auf dem Weg, bereite ja meine Termine auch für mich inhaltlich vor, aber es war einfach auf dem Weg, ist mir aufgefallen, ich laufe als Abgeordneter ins Kanzleramt, um einen Termin mit dem Kanzleramtsminister zu haben. Und das ist dann schon noch ein Moment, wo man sagt, cool, dass ich das machen darf. Wirklich, es ist ein Privileg, das machen zu dürfen. Und das ist mir dahingehend auch nochmal klar geworden. Ich habe mich da einfach gefreut, weil wir haben schon mehrmals auch darüber gesprochen, wie wir mal zur Politik kamen und wie auch die Motivation ist. Und dann, ja, nicht quasi aus irgendwie nur Gast im Kanzleramt zu sein, dass man mal dort war, weil ein Termin war und man sitzt quasi irgendwie dabei. Oder ich war sogar mal als Schüler im Kanzleramt. Sondern,
bei einer Besuchergruppe.
Ja, bei einer Besuchergruppe. Sondern weil man jetzt dort Arbeit hat und das mit dem Kanzleramtsminister bespricht, das ist mir dann da einfach nochmal klar geworden und ich empfinde das als großes Privileg und deswegen war das auch ein Highlight. Das wird in Zukunft, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, aber der Termin wird mir in Erinnerung bleiben. Ist einfach so.
Es ist, glaube ich, wie du sagst, es ist ein Privileg und ich finde, das ist was, ist vielleicht ein schönes Schlusswort. Ich finde, es muss einem auch hier immer wieder klar sein, dass es ein Riesenprivileg ist, eine große Verantwortung, aber einfach ein Riesenprivileg ist, hier Abgeordneter sein zu dürfen, hier arbeiten zu dürfen und das auch dann für manches, was es manchmal auch an Termindruck, Belastungen, Strapazen auch so im Täglichen mit sich bringt, das vielleicht auch manchmal so ein bisschen dann wieder aufwiegt und das muss man sich halt immer klar sein, es ist eine Riesenehre, ein Riesenprivileg, das ja machen zu dürfen. Ja. Und deswegen würde ich einfach sagen, machen wir weiter und
ist ein schönes Schluss.
Los geht's in unsere Termine.
So ist es. Allen ein schönes Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Sitzungswoche wieder nach der Sommerpause. Würde ich jetzt mal
oder anbieten. In der Sommer. Ich bin ja hier.
Gut, also dann, wir gucken, dass wir es in der Sommerpause machen und ja, allen eine gute Woche noch. Bis dahin.
Alles Gute, ciao. Ciao.